NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung wird es heute um Schadstoffe und Gifte gehen. Und zwar die, die sich in unserer Nähe befinden. In unseren Haushalten. Ob im Fußboden, im Keller oder auch im Vorratsschrank. Welche Schadstoffe sind das? Und was hat das für uns für Folgen? Vor allem, wie können wir uns davor schützen? Diesen Fragen werden wir heute in der Sendung nachgehen. Aber vorher wollen wir noch einmal den Blick auf ein anderes Thema werfen. Auf die Möglichkeiten, mehr über unsere Vorfahren herauszufinden. Im Internet gibt es immer mehr kommerzielle Angebote dazu. Das Geschäft mit der Ahnenforschung boomt. Wer schon einmal selbst versucht hat, seinen eigenen Stammbaum zu erstellen, wird gemerkt haben, dass das gar nicht so leicht ist. Oft lassen sich gerade einmal 3 oder 4 Generationen zurückverfolgen und dann wird es schwierig. Mithilfe einer Erbgutanalyse sei es aber inzwischen möglich, einen Blick in Jahrtausende von der eigenen Ahnengeschichte zu werfen. Damit werben zumindest viele der kommerziellen Anbieter. Auch wenn solche Angebote oft teuer sind. Sie scheinen von vielen Menschen genutzt zu werden. Aber wie präzise sind die Ergebnisse am Ende wirklich? Martina Zeitler hat sich bei Wissenschaftlern erkundigt.
Es klingt verblüffend einfach. Per Post kommt das bestellte Testset, bestehend aus 2 Wattestäbchen und 2 Plastikröhrchen. Mit den Wattestäbchen streicht man das Innere der Wangen eine halbe Minute lang ab, schiebt die Stäbchen in die Röhrchen und schickt das Ganze zurück an das Unternehmen. Dort werden die Zellen aus der Mundschleimhaut analysiert oder vielmehr die darin enthaltenen Chromosomen. In der Regel dauert es 4 bis 6 Wochen, bis die Untersuchungsergebnisse bereitstehen und das abrufbar im Internet. Mithilfe der DNA-Analyse sei es möglich, festzustellen, aus welchen Ländern und Regionen die Vorfahren eines Menschen kämen, so das Werbeversprechen zahlreicher Firmen, die diesen Service inzwischen anbieten. Aber wie kommen Sie durch die DNA-Analyse auf die Ahnengeschichte Ihrer Kunden? Das Geschäft mit der Ahnenforschung anhand der Untersuchung des Erbguts einzelner Menschen beruhe auf Vergleichen mit gespeicherten genetischen Profilen in großen Datenbanken, sagt Stefan Schiffels, Genetiker am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.
Da liegt genau das Problem, diese pauschale Zuordnung, dass man jeden Menschen als eine Mixtur darstellt, das ist sehr kompliziert. Also um mal das extrem darzustellen, wenn ich in der Zeit weiter zurückgehe, dann kann ich zum Beispiel sagen, wir sind alle aus einer Population. Wenn ich 50.000 Jahre zurückgehe, dann stammen wir alle aus einer Gruppe ab, die irgendwann aus Afrika ausgewandert ist. Diese Tiefe, in der ich zurückgehe, ist natürlich etwas beliebig. Also ich finde diese ganz feine Aufschlüsselung etwas unseriös. Also ich würde mal sagen, je feiner die Aufschlüsselung ist, desto mehr Annahmen stecken da auch hinter, die nicht immer erfüllt sind.
Stefan Schiffels leitet die Forschungsgruppe Populationsgenetik am Max-Planck-Institut. Dass Menschen sich für ihre eigenen Vorfahren interessieren, kann der Wissenschaftler gut verstehen. Aber viele Angebote seien eben nicht seriös.
Wo es zum Beispiel ganz klar problematisch wird, wenn es jetzt Produkte gibt, die behaupten, sie würden rausfinden, wie viel Prozent jüdisch man jetzt ist. Das gibt es tatsächlich. Das ist hochgradig unseriös. Deswegen, weil es überhaupt keine klar jüdische Genlinie in dem Sinne gibt, weil eben Juden auf der ganzen Welt leben und natürlich einfach zu verschiedenen Ethnien gehören.
Außerdem würden viele kommerzielle Anbieter mit detaillierten Ergebnissen der Ahnenforschung mithilfe einer DNA-Analyse werben. Doch zu kleinteilige Angaben seien eben nicht realistisch, sondern rein statistisch.
Bei Afroamerikanern kann man zum Beispiel ganz klar sagen, wie viel Prozent in meinem Stammbaum sind denn afrikanische Vorfahren und wie viel Prozent sind europäische Vorfahren. Das geht ganz gut, weil diese beiden Herkünfte auch extrem divergent sind und natürlich über viele zigtausend Jahre isoliert waren. Das heißt, da sind die Unterschiede einfach so stark, dass ich das auf dem Genom sehr leicht auseinanderschlüsseln kann. Wenn ich aber jetzt in einen Kontinent reingehe und jetzt sage, Sie sind jetzt 30% Deutscher und 50% Engländer und 20% Franzose, dann vernachlässigt man die Möglichkeit, dass die Wahrheit vielleicht so ist, dass ich eben nicht hier von einem Mixture-Model sprechen kann, also einer echten Mixtur. Ich finde das etwas unseriös, diese Aufschlüsselung auf diesem Level zu machen.
Eine Einordnung der Ahnenherkunft kann also lediglich in Regionen wie beispielsweise Nordeuropa, Osteuropa oder Nahe Osten erfolgen. Auch Genealogen, die mit historischen Quellen arbeiten, um Belege zu finden, in welcher Weise Menschen miteinander verwandt sind, stehen den Werbeversprechen der zunehmenden Anbieter skeptisch gegenüber. So wie Dirk Weißleder, Vorsitzender des Dachverbandes der deutschen Ahnenforscher.
Wir müssen uns fragen, was macht einen Menschen aus? Ist es die Genetik? Ist es das soziale Umfeld? Ist es das Schicksal? Wollen wir uns wirklich von der Genetik so stark definieren und kategorisieren lassen? Meine französischen Kollegen sagen mir, es gibt diese DNA-Analyse in der Masse nicht, weil wir Angst haben, dass es unsere Familien kaputt macht. Das ist ein interessanter Aspekt, der in der Diskussion in Deutschland, also meines Wissens, kaum zum Tragen kommt.
Dies sei aber nicht seine einzige Befürchtung, sagt der Wissenschaftler. Denn auch andere Folgen dieser Ahnenforschung seien bislang ungeklärt. Was passiert mit den Daten, die ein Mensch, der seine Speichelprobe verschickt, zur Verfügung stellt? Welche Informationen liefert er damit noch über sich mit? Dirk Weißleder sieht in der Genanalyse auch ein ethisches Problem.
Naja, die größte Gefahr sehe ich darin, was passiert mit dem Wissen über meine DNA? Habe ich darüber die Kontrolle? Also zum Beispiel die Frage Wahrscheinlichkeiten von Erkrankungen, solche Dinge führt es dann dazu, dass man möglicherweise gar keine Lebensversicherung mehr kriegt oder so. Solche Fragen stellen sich ja dann.
Bei Wissenschaftlern stößt die kommerzielle Ahnenforschung mithilfe einfacher DNA-Untersuchungen also bislang noch in verschiedener Hinsicht auf Kritik. Aber wie wird es in der Zukunft sein? Werden sich die Methoden weiterentwickeln und erweitern, sodass es vielleicht irgendwann möglich sein wird, durch einen kleinen persönlichen Test unsere gesamte genetische Ahnengeschichte zu durchleuchten? Stefan Schiffels bremst mögliche Euphorie vorsichtig aus.
Ich weiß nicht, ob das noch viel weiter geht. Wenn das noch mal viel billiger wird, dann könnte das schon auch noch mal einen neuen Boom hervorrufen. Aber grundsätzlich gibt es schon klare Grenzen, was mit diesen Art von Analysen machbar ist. Das gilt übrigens nicht nur für die Herkunftsanalyse, sondern auch für den medizinischen Ausblick. Also wir kommen dem näher, aber es ist noch lange nicht so weit, wie das vielleicht manchmal die Leute sich in Science-Fiction-Gedanken vorstellen.
Der Genealoge Dirk Weißleder bringt seine Einstellung zu den heutigen Möglichkeiten der Ahnenforschung kurz und knapp auf den Punkt.
Für uns Genealogen ist es weitaus interessanter zu wissen, wer die Großeltern oder die Urgroßeltern waren, als die Erkenntnis zu gewinnen, dass man irgendein Nachkomme von Genghis Khan ist.
Das Geschäft mit der Ahnenforschung. Martina Zeitler berichtete. Ela é gente bem, por isso mesmo não amole ninguém. Mas se um dia eu faço ela sambar, ela é o colírio da moçada. Quando chega para a batucada, ela é o jazz. E há quem diga que parece um rapaz, mas quem fala é louco pra encarar. Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Ulla Häsen. Die CD heißt Rio. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Den Giften und Schadstoffen im Haushalt. Dazu können auch Gase zählen. Zum Beispiel Radon. Neben dem Rauchen gilt es als eine der häufigsten Ursachen für Lungenkrebs. Das Problem, es ist zunächst ein unauffälliges Gas, das Menschen auch nicht bemerken, wenn sie es einatmen. Es ist unsichtbar, es riecht nicht und einen Geschmack hat es auch nicht. Aber es ist radioaktiv. Und in geschlossenen Räumen kann es zur Gesundheitsgefahr werden. Aber wie sollte es dort überhaupt hinkommen? Tatsächlich gibt es in unterschiedlichen Konzentrationen und Bindungsformen in allen Gesteinen der Erde Uran und Radium. Metalle, durch die Radon freigesetzt werden kann. Und dieses Gas sucht sich durch das Erdreich seinen Weg und gelangt in einigen Fällen dann über die Keller auch in Privathaushalte, sagen Wissenschaftler vom Bundesamt für Strahlenschutz. Bislang sei die Belastung durch Radon unterschätzt worden. Wie Forscher seit einiger Zeit aber feststellen, strömt das Gas aus dem Erdboden und gelangt über schlecht gedämmte Keller dann auch in die Wohnräume. Ein besonderes Risiko gäbe es dafür in früheren Bergbaugebieten in Ost- und Süddeutschland. Aber inzwischen wurden auch in Schleswig-Holstein stark belastete Gebiete gefunden. Hauke von Hallern mit Einzelheiten.
Mitten in der holsteinischen Schweiz. Eine sattgrüne Wiese mit Hügeln und kleinem See. Doch die Idylle trügt, denn aus dem Boden kommt Gas, Radon, geruchlos, geschmacklos und radioaktiv. Geologe und Radon-Experte Frank Sirocco hat auf der Wiese einen haushohen Bohrturm aufstellen lassen. Er will herausfinden, woher das giftige Gas kommt. Konzentriert beobachtet er sein Team bei der Arbeit.
Das ist ein Bohrgerät, mit dem man 150 Meter tief runterbohren könnte. Und wir wollen aber nur so etwa 40 Meter, weil dann sind wir in den Tiefen drin, die uns interessieren. Und das dauert etwa 4-5 Tage. So 10 Meter am Tag schafft man dann vielleicht schon.
Die Wiese in der Nähe von Plön ist einer der Radon-Hotspots in Schleswig-Holstein. Aus der Erde strömt besonders viel des Gases. Aber warum? Das will der Forscher von der Uni Mainz mit seinem Team genauer untersuchen.
Ein Gestein, ein Sediment hat immer eine gewisse Durchlässigkeit. Der Wissenschaftler sagt Permeabilität dazu. Und je höher die Permeabilität ist, desto schneller quillt das Radon ganz natürlich durch den Luftdruck an die Oberfläche und tritt dann letztendlich in die Umgebungsluft aus.
Sirocco nimmt Proben aus dem Boden und analysiert den Untergrund. Besonders an regenreichen Tagen kommt viel Gas aus der Erde. Das Wasser drückt das Gas aus den Gesteinen nach oben.
Oder, was in Schleswig-Holstein und ganz Norddeutschland natürlich ein Thema ist, wir haben Salzstöcke. Dieses Salz bewegt sich, zwar nicht sehr schnell, sehr langsam, aber es bewegt sich definitiv. Und wenn dann Bewegungsfugen sich öffnen, kann dort eben halt vermehrt Radon an die Oberfläche geraten.
Besonders viel Radon gibt es im Bayerischen Wald, im Erzgebirge und im Schwarzwald. Aber auch im Norden strömt das radioaktive Gas aus der Erde, erzählt Jan-Henrik Lauer vom Bundesamt für Strahlenschutz.
In Niedersachsen zum Beispiel im Kreis Osnabrück, im Heidekreis und im Bereich Lüneburg. Und in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gibt es entlang, insbesondere entlang der Ostseeküste, kleine Gebiete, an denen die Radonwerte erhöht sind. Relativ hohe Werte haben wir unter anderem auch südlich von Kiel im Landkreis Plön gefunden.
Wenn Radon an die Oberfläche ins Freie kommt, verteilt es sich. Die Konzentrationen sind gering und ungefährlich. Zur Gefahr wird das radioaktive Gas, wenn es durch kleine Risse und Ritzen im Fundament in Keller und Wohnräume eindringt. Dort kann es sich nicht verteilen, sammelt sich und kann, über längere Zeit eingeatmet, Lungenkrebs verursachen.
Dabei ist Radon selbst eigentlich gar nicht so sehr das Problem, weil es zum größten Teil recht schnell wieder ausgeatmet wird, sondern die kurzlebigen Zerfallsprodukte, die können gefährlich für die Gesundheit sein.
Beim Zerfall von Radon setzen sich kleine radioaktive Teilchen auf Staub oder Feuchtigkeit in der Raumluft. Dieses Gift wird eingeatmet und bleibt dann länger in der Lunge, erklärt Mediziner Jürgen Dunst, Chef der Lübecker Uniklinik für Strahlentherapie. Es gilt, die Dosis macht das Gift.
Entscheidend sind die sogenannten Konzentrationen in der Luft und als unkritisch gelten Konzentrationen von etwa 100 bis 200 Becquerel pro Kubikmeter. Das ist die Einheit für die Radioaktivität. In Norddeutschland sind wir privilegiert. Wir haben hier in den meisten Gebieten viel niedrigere Werte.
Die Regierung hat das Problem erkannt. Seit vergangenem Jahr gilt ein neuer Grenzwert. 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft. Nach dem neuen Strahlenschutzgesetz darf dieser Wert nicht überschritten werden. Im Laufe des Jahres tritt die Regelung in Kraft. Im Norden sind die Bundesländer deshalb jetzt dabei herauszufinden, wo die Radonbelastung besonders hoch ist. Dazu sollen Messteams genaue Karten erstellen. Denn das bisherige Wissen beruht in Norddeutschland auf nur wenigen Probemessungen. Das soll sich jetzt ändern, erklärt Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck.
Wir messen jetzt eben vor allem in diesen Verdachtsfeldern, ob es eine Radonbelastung im Boden gibt. Das schließt auch mit ein, dass wir eine Informationsseite aufbauen, eine Anlaufstelle errichten. Ich weiß, dass alles, was mit Radioaktivität zu tun hat, erst einmal Schnappatmung hervorruft, aber da sind wir bei weitem nicht.
Der Politiker versucht zu beruhigen. Auch Jan-Henrik Lauer vom Bundesamt für Strahlenschutz will keine Panik verbreiten. Oft könne ein Radon-Problem schnell und unkompliziert gelöst werden. In den meisten Fällen reiche schlichtes Lüften, regelmäßig und ausreichend. Das senke die Radonbelastung erheblich, erklärt Lauer. Wer ein neues Haus baut, sollte das Thema allerdings auf dem Schirm haben, betont der Hamburger Baubiologe Reinhard Hamann.
Es gibt im Neubau vor allen Dingen bauliche Möglichkeiten, wie man die Bodenplatte zum Erdreich so dicht gestalten kann, dass eben kein Radon eintreten kann. Nachträglich in Bestandsbauten ist in der Regel der Einbau einer kontinuierlichen Lüftungsanlage, also technischen Lüftungsanlage, die deutlich preisgünstigere und sicherere Variante.
Der Mainzer Geologe Frank Sirocco hat in seinem Bohrloch auf der Wiese in der holsteinischen Schweiz eine Belastung von mehreren hundert Becquerel gemessen. Wer in der Region wohnt, muss sich aber nicht unbedingt Sorgen machen. Die hohen Werte seien lokal oft sehr begrenzt, erklärt Sirocco. Das heißt, ein Grundstück ist belastet, das des Nachbarn nebenan schon nicht mehr. Ursache ist manchmal nur ein großer Stein unter dem Haus, erklärt der Geologe.
Also ein Granitblock wäre einfach ein Findling. Und das wissen Sie, der kann in Schleswig-Holstein so groß sein wie ein Wohnzimmer, die größten Granitblöcke. Und wenn Sie da einen haben, der sehr uranhaltig ist und der liegt irgendwo in 5 Meter Tiefe, dann haben Sie nur über diesen 5 Meter Granitblock sehr hohe Radongehalte. Und schon 10 Meter daneben ist fast nichts mehr.
Selbst die neuen Radonbelastungskarten der Bundesländer werden lange nicht jeden Hotspot aufspüren. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Radonkonzentration aber sogar selbst messen, sagen die Wissenschaftler. Die Geräte dazu gibt es im Fachhandel.
Hauke von Hallern berichtete. Dass in der Herstellung von vielen Teppichböden Chemikalien verwendet werden, ist bekannt. Auch dass ein paar davon, wie zum Beispiel Weichmacher, für unsere Gesundheit problematisch sein können, wissen wir. Aber in einer neuen Studie haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es keinesfalls nur ein paar, sondern mindestens 59 verschiedene Schadstoffe sind, die sich in Teppichböden nachweisen lassen. Dazu zählen auch nicht nur Weichmacher, sondern zum Beispiel auch Schwermetalle. Die Deutsche Umwelthilfe fordert nach dieser Studie nun die Hersteller von Teppichböden dazu auf, nur noch Produkte anzubieten, die schadstofffrei sind. Thomas Sambol mit Einzelheiten.
Den Teppichboden in seinem Büro hat er sich nicht selber ausgesucht, sagt Tristan Jorde. Der graue Belag riecht nicht und wirkt auch sonst ganz harmlos. Aber das kann durchaus täuschen, meint der Wissenschaftler.
Ich habe den zum Glück nicht untersucht. Es handelt sich um eine klassische industrielle Meterware, wo ich nur hoffe, dadurch, dass sie schon lange hier liegt, dass die problematischsten Stoffe schon draußen sind.
Die problematischen Stoffe, das können zum Beispiel Schwermetalle wie Quecksilber, Cadmium und Blei sein. Diese Stoffe haben Wissenschaftler jetzt im Rahmen einer Studie gefunden, die von der niederländischen Changing Market Foundation in Auftrag gegeben worden war, die sich für umweltfreundlichen und gerechten Handel einsetzt. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe weiß, dass solche Substanzen schwere Gesundheitsschäden verursachen können.
Alle drei Substanzen beeinträchtigen die Fruchtbarkeit. Cadmium gilt als krebserregend und Blei kann insbesondere bei Kleinkindern zu Entwicklungsstörungen führen. Das heißt, das zentrale und periphere Nervensystem kann angegriffen und langfristig geschädigt werden. Und das sind alles Gründe, warum Schwermetalle in Teppichböden nicht zu suchen haben.
Trotzdem werden sie offenbar eingesetzt, zum Beispiel auf der Unterseite des Teppichbodens, dem sogenannten Teppichrücken. Daneben fanden die Forscher noch zahlreiche weitere bedenkliche Chemikalien. Flammschutzmittel zum Beispiel, die dafür sorgen sollen, dass der Teppichboden nicht so leicht brennt. Weichmacher, die die harten Kunststofffasern flauschig und geschmeidig machen sollen. Oder auch sogenannte fluorierte Kohlenwasserstoffe, damit der Teppich nicht so schnell schmutzig wird.
Das wäre quasi die Gore-Tex-Ausrüstung für den Teppich. Gore-Tex ist genauso wie imprägnierte Teppichböden ein hochproblematisches Material in der Verwendung und Entsorgung. Dazu will man unter Umständen Farbpigmente drinnen haben, um ein schönes Muster haben. Man will unter Umständen eine UV-Stabilität haben. Man will unter Umständen die Leitfähigkeit runterkriegen. Das heißt, dass die antistatisch werden, diese Belege. Und alles das führt dann dazu, dass man hier Stoffe hineinmischt, die zum Teil krebserregend sind. Sie verändern unter Umständen das Erbgut.
Von den 59 Substanzen, die in der Studie als potenziell schädlich identifiziert wurden, gelten 10 als besonders besorgniserregend, betont der Umweltwissenschaftler Thomas Fischer.
10 haben also das Potenzial, die Gesundheit besonders zu schädigen. 12 weitere dürfen nur eingeschränkt für Teppichböden verwendet werden. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass mindestens 37 potenziell schädliche Substanzen zur Herstellung und Behandlung von Teppichen uneingeschränkt eingesetzt werden können. Für diese gibt es keine Langzeitstudien, keine Untersuchungen auf die Auswirkungen der menschlichen Gesundheit und ergo gibt es auch keine Grenzwerte, die den Einsatz von diesen Stoffen beschränken.
Martin Auerbach ist Hauptgeschäftsführer beim Verband der deutschen Heimtextilienindustrie, zu der auch die Teppichbranche gehört, und nennt solche bedenklich belasteten Teppiche ganz einfach Lappen. In Deutschland gäbe es schließlich strenge Qualitätskontrollen, betont er, auch in puncto Schadstoffe. Deshalb ist er auch über die lange Liste mit Chemikalien erstaunt, die in Teppichböden enthalten sein können. Deutsche Hersteller würden zum Beispiel keine der dort aufgeführten Weichmacher verwenden, zumindest nicht die Mitglieder des Heimtex-Verbandes.
Weil Teppichböden in Deutschland Textilrücken haben und keine PVC-Rücken. Und bei 5 Substanzen handelt es sich um Isocyanate, die nur relevant sind für die Herstellung von Polyurethan, und kein deutscher Produzent verarbeitet Polyurethan bzw. Isocyanate. Wichtig ist in diesem Kontext zu wissen, dass Teppichböden unter die Bauproduktenverordnung fallen. Das bedeutet, sie dürfen in Innenräumen nur verlegt werden, wenn sie die Anforderungen an strenge Emissionsprüfungen erfüllen. Das muss der Hersteller auch regelmäßig nachweisen, sodass der Verbraucher entsprechende Teppichböden bedenkenlos verbauen und nutzen kann.
Das Problem? Neue EU-Vorgaben könnten die strengen deutschen Regeln aufweichen, fürchten Verbraucherschützer. Und nur etwa 5% der in der EU gehandelten Teppichböden kommen aus Deutschland. Die meisten stammen also aus Ländern, in denen andere Qualitätsstandards herrschen können, aus der Türkei zum Beispiel, aus Indien oder China. Wer als Teppichkäufer so wenig Risiko wie möglich eingehen will, sollte darauf achten, dass die Teppichunterseite nicht aus PVC, sondern aus Textilmaterial besteht, das vergleichsweise wenig ausdünstet. Oder, so Martin Auerbach vom Herstellerverband Heimtex:
Es gibt mittlerweile Teppichböden, die zu über 95% aus Recyclingmaterial bestehen, zum Beispiel Fischernetzen.
Auch solche Teppichböden sind relativ schadstoffarm. Das Angebot ist allerdings noch sehr gering. Ansonsten hilft nur gut lüften, wenn der Teppichboden gerade frisch verlegt wurde. Und vor allem beim Kauf auf den blauen Engel achten, ein noch von Umweltschützern anerkanntes Gütesiegel des Bundes. Fast alle der 59 Chemikalien, die in der Untersuchung der Wissenschaftler aufgeführt wurden, sind in Teppichböden mit diesem Zeichen verboten oder nur sehr eingeschränkt zugelassen.
Das sind die, die dann nach Stand der Technik die emissionsärmsten sind und die wenigsten Probleme machen.
Umwelt- und Verbraucherschützer fordern zudem schärfere Vorschriften und Gesetze, um schädliche Substanzen aus Teppichböden in der EU komplett zu verbannen. Das kann allerdings dauern. Und den Problemteppichboden einfach zurückgeben, weil es einem stinkt? Tristan Jorde muss schmunzeln.
Das ist eine gute Frage. Einen verlegten Teppich können Sie nicht zurückgeben. Sie müssen dann sozusagen beweisen, dass da ein Stoff emittiert wird und der Ihnen auch noch gesundheitliche Probleme macht. Wenn Sie jetzt für den Teppichboden, ich weiß nicht, 1.000 Euro ausgeben und für ein entsprechendes Gutachten nochmal 1.000 Euro, dann wird das kaum jemand machen. Das ist das Trickreiche daran. Ja. Deshalb ist sozusagen die andere Sicht die bessere, präventiv nur solche Stoffeteppiche zu nehmen, die bereits geprüft sind und wo man davon ausgehen kann, dass die Emissionen klein sind und die Probleme klein sind, wenn man sie verwendet dann.
Schwermetalle und andere Schadstoffe im Teppich. Thomas Sambol berichtete. Wenn wir nach Giften oder Schadstoffen in unserem Haushalt suchen, müssen wir nicht erst in den Keller gehen oder Teppichböden untersuchen. Es reicht bereits aus, einmal zu gucken, was sich im Vorrats- oder Kühlschrank befindet. Denn auch in Lebensmitteln sind eine Menge an Schadstoffen, die wir dort in der Regel gar nicht erwarten. Die Wissenschaftlerin Marieke Kolossa-Gehring untersucht am Umweltbundesamt, welche solcher schädlichen Stoffe aus dem Haushalt wir nachweisbar zu uns nehmen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. In einem Kühl- oder Vorratsschrank steht ja oft so einiges an Lebensmitteln. Getränke, Müsli- oder Cornflakes-Packungen, Konserven, Fleisch oder auch Fisch. Welche Schadstoffe oder Gifte haben Sie bei Ihren Untersuchungen entdeckt, die wir über unsere Lebensmittel zu uns nehmen?
Eine ganze Reihe von Stoffen, die eben auch gesundheitsschädlich sind. Die können eben zum Beispiel aus der Verpackung kommen. Nehmen wir das Beispiel Bisphenol A. Das ist ein Stoff, der eben auch im Verdacht steht, die Fortpflanzung und die intellektuelle Entwicklung zu beeinflussen. Der kommt aus der Innenauskleidung von Konservendosen. Fertiggerichte enthalten Weichmacher. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel allergieauslösende Stoffe wie Nickel, auch die nehmen wir über die Nahrung auf, über Trinkwasser, aber auch über Schokolade oder Nüsse.
Ich habe gelesen, dass auch Schwermetalle in Lebensmitteln zu finden sind.
Ja, das Beispiel Quecksilber, da ist der Fisch die wichtigste Quelle. Und in Ländern, wo sehr viel Fisch gegessen wird, wie zum Beispiel in den Ländern am Mittelmeer, haben die Menschen 40 mal so viel Quecksilber im Blut wie die Menschen eben bei uns in Deutschland. Aber auch Arsen wird über Fischkonsum aufgenommen. Naja gut, und dann gibt es krebserzeugende Metalle wie eben das Cadmium. Das wird stark über Getreide aufgenommen.
Es wurde auch DDT nachgewiesen, dass Menschen über die Ernährung aufgenommen haben. In welchen Lebensmitteln befindet sich bitte DDT? Ein bei uns ja eigentlich seit den 70er Jahren wegen seiner gesundheitsgefährdenden Wirkung verbotenes Insektizid. In welchen Lebensmitteln befindet es sich trotzdem noch?
Ja, ein Beispiel, fettreicher Fisch oder fettreiches Fleisch enthalten eben DDT oder auch andere schwer abbaubare und sich anreichernde Schadstoffe. Und darüber belasten wir uns auch heute immer noch, obwohl die Stoffe seit Jahrzehnten verboten sind.
Auch in Speiseölen wurden gefährliche Schadstoffe gefunden. Im Rapsöl zum Beispiel Benzoapyrin. Worum handelt es sich da?
Benzoapyrin ist ein Stellvertreter der großen Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe. Das ist die größte Gruppe krebserzeugender Stoffe, die wir kennen. Und das ist so, gerade wenn Lebensmittel fetthaltig sind, nehmen sie Schadstoffe sehr gut auf, weil die meisten Schadstoffe sind ihrerseits fettliebend.
In einer wissenschaftlichen Untersuchung im Auftrag des Verbrauchermagazins Markt im NDR Fernsehen wurden jetzt gerade sogar Gifte in Kräutertees gefunden, die zu Leberkrebs führen können.
Und das sind Stoffe, wo es jetzt eben umfangreiche Bemühungen gibt, gerade bei Kräutertees dafür zu sorgen, dass die eben diese Stoffe nicht oder in möglichst geringen Mengen enthalten.
Wie ist das mit Müsli oder Cornflakes?
Wenn jetzt zum Beispiel Müsli oder eben Cornflakes in Pappkartons verkauft und gelagert wird, in dem auch Recyclingpapier enthalten ist, dann gehen natürlich die Inhalte aus dem Papier auch in die Lebensmittel rein. Das können eben beispielsweise Druckfarben sein, das können aber auch Weichmacher sein. Da kommt eine ganze Palette von Chemikalien in Frage. Deshalb empfiehlt es sich eben auch, Lebensmittel eher in Glas oder in anderen neutralen Gefäßen zu lagern, besonders wenn man sie lange lagert. Es gilt allerdings auch, es gibt ja häufig auch Aluminiumgefäße zum Lagern von Lebensmitteln. Da ist es jetzt so, wenn man jetzt saure oder stark salzige Lebensmittel in einer Schale mit einer Aluminiumglasur oder auch in Aluminiumgefäßen lagert, dann hat man eine ziemliche Anreicherung von Aluminium, was deshalb nicht so gut ist, weil wir Aluminium schon durch sehr viele Lebensmittel aufnehmen. Und Aluminium steht ja im Verdacht, Nervenkrankheiten, neurodegenerative Krankheiten hervorzurufen, ist auch noch nicht ganz geklärt, ob wirklich nicht zur Krebsentstehung beiträgt. Und die akzeptable tägliche Höchstmenge schöpft der normale Mensch eben schon über die Nahrungsmittelaufnahme auf. Und wenn er jetzt durch ungünstige Lagerung der Lebensmittel die Dosis erhöht, dann ist man leicht irgendwie bei Belastungen, die eben bei einer lebenslangen Exposition nicht mehr unkritisch sind.
Sie untersuchen die Schadstoffe und Gifte, die wir zu uns nehmen, ja sowohl über Urin als auch über Blutuntersuchungen.
Ja, also die Schadstoffe, über die ich eben geredet habe, können wir alle nachweisen. Und da können wir eben gucken, wie sich eben die Belastung über die Zeit entwickelt und welche Teile unserer Bevölkerung sind besonders hoch belastet und woher sind sie belastet. Wir wissen also zum Beispiel, dass Menschen, die sehr viel Fertigmahlzeiten und so Convenience-Food essen, dass die eben bei vielen Schadstoffen eine ungefähr doppelt so hohe Schadstoffbelastung haben wie Menschen, die das seltener tun. Um zu beurteilen, ob so eine Belastung gesundheitlich schädlich ist, entwickeln wir sogenannte Human-Biomonitoring-Werte. Die geben dann Auskunft darüber, ob diese Konzentration zu Gesundheitsschäden führt oder ob wir zumindest befürchten müssen, dass sie zu Gesundheitsschäden führt.
Wir haben jetzt über Fisch, über Fleisch oder auch die sogenannten Cerealien, also Cornflakes oder Müsli, gesprochen. Es scheinen ja nach Ihren Ergebnissen in fast allen Lebensmitteln im Haushalt Gifte und Schadstoffe zu sein. Was ist denn die Lösung? Wir können ja nicht alles, was in unserem Kühlschrank oder in unserem Vorratsschrank sich befindet, wegwerfen. Und selbst wenn wir das tun würden, was können wir denn dann überhaupt noch essen?
Also es ist leider Gottes tatsächlich so, dass in fast allen Lebensmitteln auch Schadstoffe enthalten sind. Aber es gibt so ein paar Regeln. Das eine ist, je fettiger ein Lebensmittel ist, desto leichter nimmt es Schadstoffe an und desto höher sind häufig auch die Gehalte.
Dann das gilt für alle Schadstoffe?
Für fast alle. Der zweite Punkt ist es auch eine Frage, wie wir Lebensmittel lagern. Sowas wie Glasgefäße sind eine gute Wahl oder auch Edelstahl. Damit vermeidet man eben die Aufnahme von Schadstoffen oder Plastikbestandteilen zum Beispiel. Und dann ist es natürlich so, der Verzicht auf Fertiglebensmittel führt zu einer Schadstoffbelastungssenkung. Frische Lebensmittel zu verwenden und möglichst eben Fertigprodukte und Fastfood zu vermeiden.
Schadstoffe in Speiseölen, Fleisch oder im Müsli. Das war Marieke Kolossa-Gehring, Toxikologin am Umweltbundesamt in Berlin. Um Gifte im Haushalt ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Ameisen. Manche Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass mithilfe dieser Tiere Erdbeben besser vorhergesagt werden könnten. Weltweit werden die tektonischen Bewegungen gemessen. Aber eine Möglichkeit, Erdbeben sicher und frühzeitig vorherzusagen, suchen Forscher trotzdem immer noch vergeblich. Manche Geowissenschaftler sind davon überzeugt, dass es sinnvoll wäre, dabei Tiere zur Hilfe zu ziehen. Denn wenn auch oft nicht wirklich klar ist, warum, manche Tiere haben ein besonderes Gespür für seismologische Ereignisse. Das trifft auch auf Ameisen zu. Alice Scherges berichtet.
Die Erde bebt und das mehrere Millionen Mal im Jahr. Die tektonischen Platten der Erdkruste reiben aneinander und erzeugen Erdbeben mit teilweise verheerenden Auswirkungen. Für bessere Vorhersagen möchte sich der Geologe Ulrich Schreiber in Zukunft helfen lassen, und zwar von Ameisen.
Wir haben in der Eifel begonnen, Strukturen zu bearbeiten. Das heißt Bruchzonen, die wir Störungen nennen. Und auf diesen Störungszonen haben wir Nester gefunden von Ameisen. Diese Störungszonen sind Bruchzonen in der Erdkruste, die sehr tief reichen. Und auf diesen Zonen kommen Gase nach oben aus dem Erdmantel. Das ist zum Beispiel Kohlendioxid. Und wenn man Pech hat in einer Vulkangegend, dann kann es auch Schwefelwasserstoff sein.
Die Gase, die an den sogenannten Bruchstellen austreten, bieten den Ameisen einen idealen Lebensraum. Bewegen sich unter ihnen die Erdschichten, zeigen die Ameisen bereits im Vorfeld ein verändertes Verhalten.
Wir haben festgestellt, dass es eine Art Tagesroutine gibt. Wir haben also nur die Oberfläche des Nestes beobachtet. Dort haben sie entsprechende Laufaktivität gezeigt. Wir haben dann, bevor relativ schwache Erdbeben im Dreierbereich stattfanden, haben wir gesehen, dass die Ameisen eine gleichmäßige Aktivität gezeigt haben. Einen gleichmäßigen Verlauf von einer gewissen Anzahl von Ameisen auf dem Nest.
Wenn ein Erdbeben naht, ändert sich also die Tagesaktivität auf dem Hügel. Doch woran merken die Ameisen, dass sich ein Erdbeben nähert? Die Antwort dazu liegt tief im Inneren der Erde.
Wenn wir uns überlegen, was passiert eigentlich vor einem Beben, dann können wir uns sehr schön ein Brett vorstellen, das wir versuchen zu zerbrechen. Wenn Sie an den Enden anfassen und es biegen, dann knackt es an vielen Stellen. Die Poren werden an der einen Seite geöffnet, es treten Gase aus dem Holz. Und dieses Bild können wir uns auch für die Erdkruste überlegen. Wir sehen, dass Gase sich verändern. Dazu gehören Spurengase, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und es kann zu einem Bruch kommen, dann haben wir ein Erdbeben, oder es kann nichts passieren. Und das macht eine Vorhersage zum Beispiel von Erdbeben sehr, sehr schwierig.
Rumort die Erde, steigen also bereits vor dem Beben vermehrt Gase wie Schwefelwasserstoff und Kohlenstoffdioxid empor. Vorzeichen, die die Ameisen registrieren können. Wie sie sich anschließend verhalten, wurde von Ulrich Schreiber in ganz Mitteleuropa beobachtet und auch in anderen Teilen der Welt.
Ich habe jetzt gerade vor kurzem eine Korrespondenz gehabt mit einem Deutschen, der nach Thailand ausgesiedelt ist. Und der hatte eine Beobachtung gemacht. Es gab drei große Ereignisse, Bebenereignisse, dass vorher jedes Mal die Ameisen sein Haus überfallen haben, wenige Tage bis Stunden vor einem größeren Erdbeben.
Durch die Fähigkeiten der Ameisen würden sich möglicherweise in Zukunft Erdbeben besser vorhersagen lassen, sagt Ulrich Schreiber. Mit den bisherigen Geräten ist eine genaue Vorhersage oft schwer.
Eine Erdbeben-Vorwarnsituation könnte ich mir vorstellen durch Installation von mindestens 5 bis 10 Stationen, die mit technischen Geräten ausgestattet sind, mit Kameras für die Beobachtung von Ameisennestern. Da würden noch andere geophysikalische Geräte installiert werden. Das heißt, wir könnten ein Gebiet, in dem sehr viele Ameisen auftreten, auch zusätzlich mit geophysikalischen Messgeräten ausstatten. Und dann könnte man versuchen, daraus eine Vorhersage zu machen.
Statt seismologischer Messstationen, also seismologische Ameisenhügel, ja, sagt der Geologe und geht sogar noch einen Schritt weiter. Auch vor Vulkanausbrüchen könnten die Ameisen warnen. Allerdings würden sie dafür mit ihrem Leben bezahlen.
Wir haben mit jedem Vulkanausbruch eine Menge Gas, die nach oben zuerst aufsteigt. Und sie hat giftige Anteile, auch für Ameisen giftige Anteile. Und diese Gase würden sofort in den Nestern ankommen, bevor überhaupt man ahnt, dass sich dort in der Tiefe etwas tut. Mit anderen Worten, wir würden ein Absterben der Nester sehen, das uns zeigt, hier an der Stelle könnte was passieren.
Sollte man also Ameisen an Stellen aussetzen, in denen es Erdbeben oder Vulkane gibt und ihren Tod als Vorhersage werten? Nein, aussetzen müsse man sie nicht. Sie befinden sich in der Regel bereits in solchen Gegenden, sagt der Wissenschaftler. So wie auch in der Eifel, ein Gebiet, in dem es auch aktive Vulkane gibt, aber zu einem Ausbruch kam es glücklicherweise seit 11.000 Jahren nicht. Aber
es ist nicht ausgeschlossen, dass in der Eifel wieder Vulkanismus passiert. Wir können nicht sagen, wann, aber wir gehen als Geologen davon aus, dass in der Eifel wieder ein Vulkan ausbrechen wird.
Also gilt es in Deutschland, Ameisen zu beobachten? Das könnte zumindest eine Chance sein, einen Vulkanausbruch früher und auch sicherer vorherzusagen, sagt der Wissenschaftler. Aber trotzdem wolle er, um sich wirklich sicher zu sein, weitere Untersuchungen mit den Ameisen vornehmen.
Das war ein Beitrag von Alice Scherges. Jeder Mensch ist anders, so viel steht fest. Sowohl was die Vorlieben, das Denken als auch das Verhalten betrifft. Wie sich ein Mensch entwickelt, ist von genetischen, soziokulturellen und vielen anderen Bedingungen abhängig. Aber manche Wissenschaftler sind inzwischen auch davon überzeugt, dass unser ganzes Leben, unser Verhalten genauso wie unsere Verdauung oder unser Immunsystem von Mikroben bestimmt wird. Von Bakterien, die in uns leben. Steuern sie uns unbemerkt aus dem Inneren unseres Körpers? Ein wenig erschreckend ist diese Vorstellung schon. Denn durch sie entsteht ein völlig neues Bild vom Menschen. Demnach wäre er im Grunde ja nichts anderes als ein funktionierendes Ökosystem der Mikroben. Aber ist das so? Thomas Schröder hat nach Antworten gesucht.
Wer bin ich? Diese Frage stellt sich der Mensch seit Jahrhunderten und hat die unterschiedlichsten Antworten darauf gefunden. Ein Ebenbild Gottes, das einzig vernunftbegabte Lebewesen oder doch einfach ein Tier unter vielen. Geht es nach den neuen Erkenntnissen der Mikrobiologie, ist aber schon die Frage falsch. Wer sind wir, müsste es demnach heißen. Denn der Mensch ist nicht nur ein großer Organismus, sondern besteht aus unzähligen weiteren, mikroskopisch kleinen Lebewesen, den Mikroben. Nein, natürlich können wir die Mikroben, also auch die Bakterien in uns, nicht hören. Und wenn wir es könnten, klänge es noch um einiges chaotischer. Denn allein in unserem Darm leben 100 Billionen von ihnen. Hinzu kommen weitere Zahlen mit vielen Nullen, wenn wir alle Mikroorganismen zählen wollten, die zudem auf unserer Haut, unseren Schleimhäuten und allen möglichen anderen Stellen im Körper leben. Eigentlich, so erklärt Thomas Bosch, Leiter des Kiel Life Science Centers, bestehen wir größtenteils aus anderen Lebewesen.
Die moderne Biotechnologie und Mikrobiologie hat gezeigt, dass alle Organismen mit mindestens so viel Bakterienzellen besiedelt sind, wie sie eigene Zellen haben. Manche Kollegen sprechen sogar davon, dass wir 10-mal mehr Bakterienzellen in unserem Körper haben als unsere eigenen Zellen. Und ich halte es einfach für unglaublich wichtig, dass wir realisieren, dass wir viele sind.
Denn die Mikroben sind nicht nur einfache Gäste in unserem Körper. Sie sind ein Teil von uns. Und auch wenn wir sie nicht hören können, sie kommunizieren, und zwar in alle Richtungen. Sie entscheiden nicht nur darüber, ob wir krank oder gesund sind, sondern sie haben auch Zugriff auf unser Schallzentrum, das Gehirn.
Mikroben reden direkt mit unseren Nervenzellen. Mikroben sezernieren kleine Stoffwechselprodukte, die auf Oberflächenantennen von Nervenzellen gehen. Und dann sind die Nervenzellen aktiviert und dann geben sie ein Signal weiter. Das wird dann über einen Nervenstrang ans Gehirn gegeben und dann verhalten wir uns entsprechend.
Sagt Thomas Bosch und stellt mit diesem einen Satz wohl das Selbstverständnis vieler Menschen in Frage. Wer redet da mit wem? Mikroben können unser Handeln mitbestimmen? Tatsächlich kann die Wissenschaft nicht mehr genau entscheiden, wo hört der Mensch auf, wo fängt das Mikrobiom an. Das zeigt sich besonders plakativ, wenn etwa Mäuse mutiger gemacht werden, indem ihnen ein Milchsäurebakterium verabreicht wird. Es gilt aber genauso für das Immunsystem, das nach bisherigem Verständnis eben die Aufgabe hatte, zwischen selbst und fremd zu unterscheiden und so Krankheitskeime zu bekämpfen.
Die Mikrobiologie hat festgestellt, dass manche Bakterien Teil vom Immunsystem sind. Die nehmen richtig teil am Erkennen von Pathogenen und sind voll integriert in das Signalsystem vom Immunsystem. Und es war mehr als merkwürdig. Es würde praktisch bedeuten, dass nicht selbst Teil vom Selbst ist.
Tobias Rees, Neurowissenschaftler und Anthropologe am Berggrün-Institut in Los Angeles, ist sich daher sicher. Der Mensch ist eben kein Individuum. Er ist ein komplexes System sehr vieler, sehr unterschiedlicher Organismen. Eine Art funktionierendes Ökosystem. Die Erkenntnisse aus der Mikrobiologie würden eine scharfe Trennung von Natur und Mensch damit gar nicht mehr zulassen. Daher, so schreiben Tobias Rees und Thomas Bosch im Fachmagazin PLOS Biology, sei es auch an der Zeit, die starren Grenzen zwischen den Geistes- und Naturwissenschaften einzureißen und gemeinsam an einem neuen Menschenbild zu forschen.
Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt die Kulturwissenschaft abschaffen sollen und alle Mikrobiologen werden sollen, sondern es heißt, dass man lernen müsste, die Frage nach dem Menschen neu zu stellen.
Es gehe ihm nicht um die romantische Vorstellung, in den Schoß der Natur zurückzukehren, meint Tobias Rees. Vielmehr darum, den Menschen als Teil der Natur zu denken. Eine neue Sichtweise auf den Menschen, die für Diskussionen sorgte. So kritisierte zum Beispiel der Philosoph Dan Zahavi aus Kopenhagen die Argumentationsweise von Mikrobiologen wie Rees und Bosch als höchst oberflächlich. Die Grenze zwischen den Geistes- und Naturwissenschaften einzureißen, mache auch keinen Sinn. Der Philosoph Thomas Metzinger aus Mainz sieht das dagegen anders.
Also für viele Philosophen ist das ganz sicher etwas Neues. Vor allem, dass wir sozusagen konvolvierte Lebewesen sind. Also wir sind mehrfach geschachtelt in uns selbst. Und dadurch wird klar, dass es so etwas wie die klassische Vorstellung eines Selbst, dass die eigentlich gar keinen Platz mehr hat in der modernen Wissenschaft. Und vielleicht müssen wir so diese Illusion der allerletzten, tiefsten Erklärungsebene einfach loslassen und sehen, dass wir aus ganz anderen Vorgängen entstanden sind, als wir immer gedacht haben. Und dass wir in einem, würde ich sagen, noch tieferen und radikaleren Sinne biologische Lebewesen sind, als wir bis jetzt immer gedacht haben.
Der Mensch, so scheint es, hat jetzt mit seinen Mikroben einiges zu verdauen. Wenn es kein Selbst gibt, kein Individuum, wer bin ich dann? Wer sind wir?
Das war ein Beitrag von Thomas Schröder.
Notizen aus der Wissenschaft,
Spielzeuge für die Badewanne mögen nicht nur viele Kinder, sondern auch viele Bakterien und Pilze. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie von Forschern aus der Schweiz und den USA handelt es sich dabei vor allem um krankheitserregende Bakterien. In 80% der von ihnen untersuchten Wasserspielzeuge befanden sich solche Keime. Die Wissenschaftler konnten aber auch in 60% Pilze nachweisen. Zwischen 5 Millionen und 75 Millionen Zellen pro Quadratzentimeter tummeln sich nach ihren Forschungsergebnissen auf den Plastikflächen der Spielzeuge. Es wird erneut einen internationalen March of Science geben. Mit Aktionen auf der ganzen Welt wollen Forscher und Studierende am 14. April wieder für eine unabhängige und freie Wissenschaft demonstrieren. Die Demonstrationen an diesem Tag sollen diesmal in Hunderten von Städten stattfinden. Der ursprünglich für Oktober 2018 geplante Start des neuen Weltraumteleskops der US-Raumfahrtbehörde NASA verzögert sich erneut. Das James-Webb-Teleskop werde nun frühestens im Mai 2020 starten können, teilten die Wissenschaftler Anfang der Woche mit. Bis dahin müssten weitere Tests durchgeführt werden, um den Erfolg der Mission sicherzustellen. Schon vor einigen Wochen hatte eine US-Aufsichtsbehörde, die das Projekt überprüft hatte, an einem Startdatum in diesem oder dem kommenden Jahr Zweifel angemeldet. Das James-Webb-Weltraumteleskop, benannt nach einem ehemaligen Geschäftsführer der NASA, soll als Nachfolger des Hubble-Teleskops etwa 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen und von dort aus neue Bilder aus dem Universum liefern.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Das Auto allein losschicken, um die Kinder von der Schule abzuholen oder zum Sport zu bringen, eigentlich ist die Vorstellung vom autonomen Fahren gar nicht so schlecht. Aber dann kommen solche erschreckenden Nachrichten wie die aus den USA. Eine Passantin wurde von einem selbstfahrenden Auto überfahren und ist bei diesem Unfall gestorben. Wie müsste die Technik von Autos aussehen, die völlig selbstständig fahren und trotzdem absolute Sicherheit gewährleisten? Immer mehr Wissenschaftler beschäftigen sich mit dieser Frage. So soll auch auf einem Testgelände in Aachen in Zukunft das autonome Fahren genauer erforscht werden. Und mit Modellautos gibt es schon lange dazu Untersuchungen. Vor kurzem stellten auch an der Technischen Universität in Braunschweig Studierende aus aller Welt ihre Ideen dazu vor. Bei dem sogenannten Carolo Cup, einem Wettbewerb, auf dem sie selbst entwickelte, autonom fahrende Autos gegeneinander antreten ließen. Mit dabei war auch ein Team aus Braunschweig, das passend zum Carolo Cup dem eigenen Modellauto den Namen Carolinchen gegeben hat. Carmen Wojcik hat sich angesehen, wie Carolinchen in dem internationalen Wettbewerb abgeschnitten hat.
3, 2, 1 und Start!
Die Stadthalle in Braunschweig ist voller Zuschauer. Alle gucken gespannt zu, wie die kleinen Modellautos völlig selbstständig, ohne Fernsteuerung, über eine riesige Straßenlandschaft in der Mitte der Halle flitzen. Lange Geraden, enge Kurven, Kreuzungen und Steigungen. Alles auf einem Teppich, auf einer Folie aufgemalt. Hier gibt es fast alles, was es auch im realen Straßenverkehr gibt. Auch Stoppschilder, Überholverbote, Zebrastreifen, Parkplätze. Nur eben alles viel kleiner. Die Miniflitzer sind gerade mal so groß wie ein Schuhkarton. Insgesamt starten heute 18 dieser autonomen Modellfahrzeuge. Die Teams kommen aus China, aus Polen, der Schweiz und aus Deutschland. Alles junge, angehende Ingenieure. Ja, und für Sie ist das hier heute der alles entscheidende Test nach einer langen Bau- und Entwicklungszeit. Sie wollen im Wettstreit beim Carolo Cup herausfinden, ob Ihre autonomen Mini-Autos sozusagen reif für die Straße sind. Das heißt, schaffen Sie es möglichst schnell, geschickt, aber vor allem fehlerfrei durch den hier aufgebauten Mini-Straßenparcours, können Sie zum Beispiel unfallfrei auf Kreuzungen abbiegen, Verkehrsschilder lesen und darauf richtig reagieren. Das wird sich gleich zeigen. Die Spannung steigt für den Studenten Thorsten Winicki vom Team CDLC von der Technischen Universität Braunschweig. CDLC, die Abkürzung steht für Crazy Dancing Little Caroline, also verrückt tanzendes kleines Carolinchen, geht's jetzt an den Start. Carolinchen steht schon in der richtigen Position in der Startbox. Und sobald Carolinchen losgefahren ist und die Startlinie überquert, wird eine Uhr gestartet und in einer bestimmten Zeit muss Carolinchen den Hindernisparcours hier möglichst fehlerfrei meistern. Carolinchen ist von den Studenten tatsächlich selbst gebaut, entwickelt. Sehr windschnittiges Design, schwarz, sehr flach, also ein Sportwagen, ja, orangefarbene Radkappen und obendrauf thront eine Kamera.
Wir arbeiten wie in einem normalen Fahrzeug auch mit Kameras, mit Infrarotsensoren, mit Ultraschallsensoren und auch mit Lasersensorik in bestimmten Teams. Natürlich kommt der Spaß nicht zu kurz bei dieser ganzen Geschichte. Allerdings, diese Technik ist im kleinen Maßstab genau die gleiche, wie das auch in den großen Fahrzeugen eingesetzt wird. Die eigene Leistung ist wirklich, ein Fahrzeug auf die Beine zu stellen. Das kann man dann über einen Modellsatz machen oder wie wir es gemacht haben, wirklich komplett selbst entwickelt, was Rahmen und Ähnlichen angeht und Antrieb. Und dieses dann mit einer entsprechenden Sensorik auszustatten und darauf aufbauend wiederum dann eine Software zu schreiben, die die Sensorik auswertet und dann den Antriebsstrang oder das Fahrzeug auch sicher durch den Parcours führt.
So, jetzt geht's los.
3, 2, 1, Start.
Und Carolinchen zögert. Jetzt hat sie die Scheinwerfer angestellt und fährt los und parkt auch gleich ein. Das ist die erste Aufgabe. Jetzt geht's hier über eine Rampe, so eine kleine Steigung und sie flitzt geradezu hier über die Strecke. Die ist schnell unterwegs, ne?
Erstaunlich schnell und auch sehr, sehr sauber.
Ja. So, jetzt hat sie gerade das zweite Mal erfolgreich eingeparkt und sie düst wirklich in einem Affenzahn hier um die Kurven und schießt die Geraden entlang.
Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
So, da ist der Zebrastreifen. Jetzt wird so ein kleiner weißer Karton über den Zebrastreifen geschoben. Da ist so eine schwarze Figur drauf, also ein Fußgänger. Und auch das hat Carolinchen super gemacht. Wir drücken weiter die Daumen.
Ja, den Fußgängerweg hat sie sehr gut erkannt und den Fußgänger auch leben lassen.
Ui, was ist da passiert?
Sie ist rechts abgebogen, obwohl sie hätte links abbiegen müssen.
Jetzt ist sie wieder auf dem richtigen Kurs. Ups, das war also nicht so ganz geschickt. Da hat Carolinchen jetzt das Auto, was sie hätte überholen sollen, einmal touchiert, aus dem Weg geräumt.
Richtig.
Okay, Tempolimit erkannt, sagt hier auch der Moderator.
Vielen Dank erstmal.
Okay, das war das Zeitsignal. Das heißt, die Zeit ist abgelaufen und jetzt müssen die Juroren natürlich noch die Punkte vergeben und die Schiedsrichter auf dem Platz haben natürlich jeden Fehler notiert und es müsste eigentlich auch gleich das Ergebnis kommen.
Sehr, sehr knapp. 2 Punkte auseinander.
Ja, das Ergebnis ist da. Und leider hat es für das Team CDLC nicht für den Sieg gereicht. Hier jubelt ein anderes Team. Kit K. aus Karlsruhe haben den ersten Platz gemacht, waren eben ein Tucken besser für das Team CDLC. Jetzt der zweite Platz.
Alles in allem eine solide Leistung auf jeden Fall. Die wichtigen Sachen hat sie erkannt, wie zum Beispiel, dass der Gegenverkehr Vorfahrt hat oder auch den Fußgänger, der über die Straße wollte. Nur, dass so Kleinigkeiten jetzt so den Sieg gekostet haben, wie Abbiegen oder Ähnlichem, wo sie dann etwas fehlinterpretiert hat. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Man sieht, dass wir hier nicht einfach nur Spaß und Hobby betreiben, sondern dass wir wirklich aus unseren Erfahrungen und aus unserer Lehre in der Uni das auch einsetzen können, was dann auch später auf die Straße kommt.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Ulla Häsen. Die CD heißt Rio. Ich bin Maike Wahlhorn und wünsche Ihnen jetzt ganz fröhliche Ostern. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.